Die Dividendenrendite ist in keiner Weise ein Qualitätsmerkmal. Im Gegenteil, häufig ist sie sogar ein Warnsignal. Geldanlage ist ja keine Mathematik, sondern es geht ja bei Geldanlage sehr stark auch darum, dass man sich damit wohlfühlt. 25 Jahre steigende Dividenden, die kriegst du nicht hin, wenn du aus der Substanz ausschüttest. Früher oder später zahlt jedes Unternehmen, das erfolgreich arbeitet und nachhaltig hohe Cashflows erwirtschaftet, auch eine Dividende.
Endlich ist es wieder soweit, die Dividendensaison ist im vollen Gange und mit wem könnten wir darüber besseres sprechen als mit Christian W. Röhl. Er ist Investor, Unternehmer, Buchautor und von Zeit zu Zeit auch als Wanderprediger für selbstbestimmte Investieren in der Republik unterwegs und heute im virtuellen Just ETF Studio zu Gast. Schön, dass du da bist, Christian.
Hallo, freut mich bei euch zu sein.
Ja, Christian, wenn es um Dividenden und Entnahmestrategien geht, da ranken sich ja viele Wahrheiten, Halbwahrheiten, Mythen drum und ich habe das Gefühl, es wird immer sehr emotional diskutiert und deswegen habe ich mir gedacht, wir suchen uns mal die 7 wohlbekanntesten Dividendenmythen raus und diskutieren die heute gemeinsam. Aber bevor es zu den Dividendenmythen geht, müssen wir natürlich über aktuelle Dividendenzahlen sprechen und du hast kürzlich natürlich wieder deine jährliche Dividendenstudie herausgebracht mit der FOM und der DSW und wenn man so drauf schaut, 62,5 Milliarden Euro Dividendenvolumen, die dieses Jahr ausgeschüttet werden oder schon wurden, könnte man ja sagen, naja, neuer Rekord eingestellt, ist doch alles gut, oder?
Ja, also der Rekord spricht natürlich für sich. Allerdings haben wir das Ganze überschrieben mit Rekord ohne Euphorie. Schon als Hinweis darauf, dass man diesen Dividendenrekord jetzt bitte nicht als Indiz für den Standort Deutschland oder die Verfassung der deutschen Wirtschaft nehmen sollte. Denn dieses Dividendenvolumen wird aufgestellt durch große global aufgestellte Konzerne wie eine SAP, wie auch die deutsche Autoindustrie, wie die Finanzhäuser Allianz, Münchner Rück. Und denen geht's wirklich gut, nicht zuletzt, weil sie eben in der Lage sind, Schwächen auf dem Heimatmarkt global in aller Welt auszugleichen. Insofern ist der Dividendenrekord kein Ausweis für den Standort Deutschland, sondern für die Anpassungsfähigkeit deutscher Großkonzerne, die vor allem ja im DAX notiert sind. Im MDAX und im SDAX, in den beiden kleineren Marktsegmenten, sehen wir dagegen gewisse Bremsspuren bei der Ausschüttungstätigkeit, die natürlich auch aus unternehmensspezifischen Faktoren resultieren, aber die Probleme des Heimatmarktes, des Standortes, beispielsweise auch die Energieversorgung, das ist etwas, was bei den Small- und Midcaps stärker durchschlägt als bei diesen international aufgestellten Großkonzernen.
Und wenn wir jetzt mal ein bisschen den Blick weiten und auf die globale Ebene anschauen, da hat ja auch Janus Henderson einen Dividend Index Report herausgegeben. Im März war das. Und da sehen wir ein bisschen stärkeres Wachstum. Da waren es 5% im letzten Jahr. Und auch dieses Jahr soll es weiter steigen auf ein Niveau von 1,7 Billionen US-Dollar, also schon eine ziemliche Hausnummer. Als ich damals drauf geschaut habe, war das ungefähr die Marktkapitalisierung von Alphabet. Mittlerweile sind sie auch über 2 Billionen US-Dollar wert. Aber Alphabet ist ein gutes Beispiel für ein Tech-Unternehmen, was vor kurzem auch angekündigt hat, sie wollen Dividende zahlen.
Ja, ich habe das ja die letzten Jahre immer wieder gesagt, früher oder später zahlt jedes Unternehmen, das erfolgreich arbeitet und nachhaltig hohe Cashflows erwirtschaftet, auch eine Dividende. Dieses Jahr wurde ich da von Big Tech gleich 4-mal bestätigt. Meta hat die Dividendenzahlung aufgenommen. Danach kam dann Booking und Salesforce und jetzt eben auch die Ankündigung von Alphabet. Das gehört ab einem gewissen Stadium in der Entwicklung des Unternehmens einfach dazu, dass man nicht nur Aktien zurückkauft, was ja ein eher opportunistisches Instrument ist, um den Aktionären Geld zukommen zu lassen, sondern dass man dann eben auch einen Dividenden-Track-Record aufbaut. Bei den Tech-Unternehmen sind die aktuellen Dividendenrenditen, also Kurs in Relation zur Dividende, eher gering, aber wir sehen dort schon bei Apple und Microsoft sozusagen den Granddaddies unter den Tech-Dividendenzahlern schönes Wachstum. Genau dasselbe werden wir analog zum Cashflow-Wachstum auch bei den neuen Dividendenzahlern in der Tech-Industrie sehen. Und dieses Wachstum ist ja quasi die Rendite von morgen, spielt mir sehr, was meine Interpretation von Dividendenstrategie angeht, in die Karten, wird darüber hinaus dafür sorgen, dass eben diese Aktien auch jetzt in die Grundgesamtheit der Auswahl bestimmter ETFs gelangen, etwa der WisdomTree Quality Dividend Growth ETF oder die Fidelity Quality Income Serie. Die haben ja als Grundvoraussetzung eben die Dividendenzahlung und kommen dann mit einer ganzen Reihe von Qualitätskriterien. Die Qualitätskriterien haben Meta, Alphabet und Co. seit langem erfüllt, aber eben das Anfangskriterium nicht. Und da sind sie jetzt dabei. Das heißt, auch diese Quality-Indizes werden reinen Marktindizes da wieder ein bisschen ähnlicher.
Ja, definitiv. Und damit würde ich sagen, ist das eigentlich schon ein guter Einstieg in unsere 7 Dividendenmythen. Und Mythos Nummer 1 ist natürlich, der dreht sich ganz klar um die Dividendenrendite, und der besagt, Unternehmen mit einer niedrigeren Dividendenrendite sind weniger attraktiv als Dividendenaktien mit höheren Renditen. Was sagst du dazu?
Nein, die Dividendenrendite ist in keiner Weise ein Qualitätsmerkmal. Im Gegenteil, häufig ist sie sogar ein Warnsignal, weil hohe Dividendenrenditen ja nicht nur dadurch zustande kommen müssen, dass Unternehmen üppige Dividenden auszahlen, sondern wenn wir uns die Rechnung nochmal vergegenwärtigen, Dividendenrendite gleich Dividende durch Kurs, naja, dann reicht's auch schon, um die Rendite steigen zu lassen, dass der Nenner, sprich der Kurs, beständig kleiner wird. Und genau das ist das große Risiko, dass man in so eine Dividendenfalle tappt. Und von diesem Risiko kann man sich auch mit ETFs sehr gut überzeugen. Am augenfälligsten dabei ist der Global X Super Dividend ETF, den es in Deutschland erst seit wenigen Jahren gibt, aber der in den USA seit 2011 am Markt ist und sozusagen Dividendenjagd in Reinkultur betreibt. Der wird nämlich regelmäßig mit den globalen Aktien bestückt, die die höchsten Dividendenrenditen aufweisen, und der bringt tatsächlich üppige Ausschüttungen, sogar monatlich. Allerdings, wenn man die Historie von 12 Jahren jetzt anschaut, stellt man fest, alles, was ausgeschüttet wurde über diesen Zeitraum seit Emission, ist am Kurs des Fonds verloren gegangen. In Summe ein Nullsummenspiel, also genau diese fortgesetzte Dividendenfalle, und das wohlgemerkt in einer Zeit, in der der FTSE All World Index sich verdreifacht hat in US-Dollar.
Da ist dann wirklich Dividende linke Tasche, rechte Tasche, wenn der Kurs dann im Prinzip wegbrezelt und der Dividendenabschlag dann nicht aufgeholt wird. Kommen wir zum zweiten Mythos. Also wenn, sag ich mal, die Dividendenrendite schon keine Aussage darüber sozusagen treffen kann, wie sieht's dann mit der Kontinuität aus? Also Unternehmen mit langen Dividendenhistorien, wie zum Beispiel Dividendenaristokraten, das ist doch eine sichere Bank, oder?
Nein, eine sichere Bank ist es nicht. Es ist sicherlich ein positives Indiz für eine gewisse Unternehmensqualität. Es ist ein positives Indiz für die Anpassungsfähigkeit eines Unternehmens, wenn es das geschafft hat, über verschiedene Wirtschaftszyklen hinweg die Dividende niemals zu senken oder sogar kontinuierlich Jahr für Jahr zu steigern. Ein solches Unternehmen muss ja auch operativ irgendetwas richtig gemacht haben, weil 25 Jahre steigende Dividenden, die kriegst du nicht hin, wenn du aus der Substanz ausschüttest. Da ist irgendwie viel, viel schneller Schluss. Allerdings, sichere Bank, nein. Denn auch Dividendenzahler, die in der Vergangenheit sehr starke Kontinuität bewiesen haben, können fallen, beispielsweise in der Vergangenheit mal aus dem Aristokratenhimmel eine Pitney Bowes, die Hersteller von Kuvertiermaschinen, die haben es halt eben nicht geschafft, ihre Marktposition in einem Sektor, der dann nicht mehr so populär war, nicht mehr so nachgefragt war, rüber zu retten in neue Geschäftsmodelle und sind demzufolge als Aristokrat ausgefallen. Das heißt, wir reden hier über Wahrscheinlichkeiten, wir reden hier über Indizien und ja, da sind positive Schlüsse durchaus möglich, aber eben keine Sicherheit. Das ist so ein bisschen wie bei der Schufa. Wer eine gute Schufa-Auskunft hat, wer in der Vergangenheit seine Zahlungsverpflichtungen immer treu und brav erfüllt hat, der wird das aller Wahrscheinlichkeit auch in Zukunft machen. Und wer in der Vergangenheit immer schon mal bei einer Zahlung 5er hat gerade sein lassen, der wird weiter eher ein unsicherer Kantonist bleiben bis zum Beweis des Gegenteils. Aber es ist eben keine 100%ige Sicherheit, nur eine hohe Wahrscheinlichkeit. Deswegen gerade auch beim Aristokratenansatz die Diversifikation eben so wichtig. Und alleine in den USA im S&P 500 haben wir ja über 60 Unternehmen, die diese Definition der Dividendenaristokratie, sprich 25 jährliche Dividendenanhebungen in Serie erfüllen.
Genau, und in den USA muss man sagen, legen Unternehmen da ja auch mehr Wert drauf. In der deutschen Landschaft sieht das schon ein bisschen trauriger aus, nachdem Fresenius ja auch gekürzt hat und auf Fresenius Medical Care, soweit ich das mitbekommen habe, gibt es überhaupt keinen Dividendenaristokraten mehr.
So ist das. Und auch in Europa sind es nicht allzu viele, allerdings ein paar bleiben, unter anderem Novo Nordisk. Ja, die strahlende Aktie ganz oben im Kapitalisierung-Ranking dank der Semaglutide ist tatsächlich ein Dividendenaristokrat mit über 25 Anhebungen in Serie. In Deutschland haben wir sowas nicht mehr. Allerdings haben wir hierzulande auch Unternehmen, große Unternehmen, die es immerhin schaffen, seit 25 Jahren kontinuierlich stabil zu zahlen, also ein Vierteljahrhundert lang keine Dividendensenkung und meistens eine Anhebung. Da wären ganz vorne zwei Unternehmen zu nennen, nämlich die Münchner Rück und SAP. Relativ unterschiedliche Unternehmen, Münchner Rück immer stärker mit dem Renditefokus eigentlich gesehen, SAP immer stärker mit dem Wachstumsfokus gesehen. Am Ende momentan für die letzten 25 Jahre aber beide mit einem Dividendenwachstum von 12% PA, wobei die Münchner Rück da dieses Jahr mit dem großen Satzer 15 Euro je Aktie kräftig aufgeholt hat.
Ja, ähnlich wie die Allianz, sehr, sehr spendabel gewesen dieses Jahr. Also da haben sich sicherlich Versicherungsaktionäre sehr gefreut.
Wobei man bei spendabel immer vorsichtig sein muss. Spendabel heißt ja, man haut besonders viel raus. Das ist hier eine ordentliche Anhebung, die wir gerade bei den Finanzwerten sehen. Aber spendabel sollte jetzt nicht dahingehend interpretiert werden, dass die Ausschüttungsquote über Gebühr angehoben worden ist. Das ist eben nicht der Fall, sondern man hatte durch auch eine geänderte Bilanzierungsvorschrift jetzt einen höheren Gewinnausweis und man beteiligt Aktionäre eben daran, dass da inzwischen Werte etwas anders, etwas optimistischer dargestellt werden. Es ist definitiv so, dass sich die großen Versicherer ihre Dividendenausschüttung in diesem Jahr und auch ihre mittel- bis langfristige Dividendenstrategie sehr komfortabel leisten können. Und bei Versicherern hat man ja immer noch eine Möglichkeit, sich da zu vergewissern. Man guckt nicht nur auf die Ausschüttungsquote, also Relation zwischen Dividende einerseits und Gewinn andererseits, sondern man guckt auch auf eine regulatorisch wichtige Kennzahl, nämlich die Solvabilitätsquote. Wie solvent ist der Versicherer? Wie sehr ist er in der Lage, seine Verpflichtungen mit Eigenkapital zu hinterlegen? Diese Kennzahl muss veröffentlicht werden. Da gucken auch die Regulierungsbehörden ganz drauf. Und alle deutschen Versicherer, die an der Börse sind, sind da sehr, sehr komfortabel über diesen 100%, in aller Regel bei 200% und mehr. Und da sieht man, die Kapitalausstattung ist gut, trotz dieser Ausschüttung. Und dann kann man sie sich auch als Aktionär fröhlich zu Gemüte führen.
Kommen wir zum dritten Dividendenmythos. Dividendenaktien sind weniger risikoreich als Aktien, die keine Dividende zahlen. Was sagst du dazu?
Kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Das wird immer behauptet, wenn ich jetzt Dividendenindex über den Gesamtmarkt lege und dann daraus so einen Drawdown-Chart ermittle, kann ich das nicht wirklich ableiten. Ja, das sind vielleicht mal, wenn der Markt 30% Minus macht, wie in der Corona-Krise, sind es vielleicht beim einen Index minus 28, beim anderen minus 34. Also systemisch abzuleiten, dass Dividendenaktien weniger Risiko hätten, wenn wir Risiko als Schwankung, Volatilität oder Drawdown mal definieren, nein, sicherlich nicht. Was man sehen kann, wenn man ein bisschen in die Historie schaut, ist, dass die Qualitätsinterpretation von Dividenden bisweilen dazu führt, dass Rückschläge etwas schneller aufgeholt werden als vom Gesamtmarkt. Aber das ist dann eben eine allgemeine Frage, was ist eigentlich die Dividendenstrategie, über die wir sprechen? Es gibt nicht die eine Dividendenstrategie, sondern es gibt letztendlich zwei Pole. Der eine Pol geht stärker in die Quality-Richtung, also Unternehmen, die bestimmte Qualitätskriterien erfüllen. Der andere Interpretationsansatz geht stärker in die Value-Richtung, also Unternehmen, die tendenziell billiger sind von der Bewertung her als der Gesamtmarkt. Dazwischen ist sehr, sehr viel möglich und das gilt eben auch für das Chance-Risikoprofil. Insofern wäre ich immer vorsichtig mit diesen allgemeinen Aussagen.
Kommen wir zum nächsten Mythos, der besagt, hohe Dividendenzahlungen sind der Beweis für ein gut funktionierendes und gesundes Unternehmen.
Naja, hohe Dividendenzahlungen sagen erstmal gar nichts aus, weil wir müssen ja mal definieren, was ist denn dann hoch? Ja, ist hoch der absolute Dividendenbetrag? Na, dann hat es ja was mit der Kapitalisierung des Unternehmens zu tun. Und es gibt gute Unternehmen in der absoluten Top-Liga, wie beispielsweise eine Microsoft. Und es gibt gute Unternehmen unter Mid- und Small-Caps. Und es gibt Top wie weiter unten auch eben schlechte Unternehmen. Also das hilft schon mal gar nichts. Dann hohe Dividendenrendite haben wir eben auch schon drüber gesprochen. Dividendenrendite ist eigentlich eher ein Warnsignal. Also auch das passt nicht. Wenn wir hohe Dividenden als hohe Ausschüttungsquote nehmen, naja, also in der Regel kann man feststellen, dass es wenige Geschäftsmodelle gibt, die dauerhaft mit hohen Ausschüttungsquoten oder Vollausschüttung wirklich funktionieren. Das sind dann Geschäftsmodelle, die wirklich ohne Kapital laufen. In Deutschland wäre eine Amadeus Fire oder eine Freenet so in dieser Richtung positioniert. Das zeigt auch der Erfolg der Unternehmen, die ja in den letzten Jahren wirklich hohe Payouts hatten und trotzdem sehr, sehr erfolgreich wirtschaften. In aller Regel, das ist auch das, was wir als DSW auf Hauptversammlungen so als Guideline haben, fahren die meisten Unternehmen besser, wenn sie die Hälfte ihrer Gewinne an die Aktionäre geben und die andere Hälfte ins Geschäft reinvestieren, wobei man da auch immer auf das Entwicklungsstadium des Unternehmens schauen muss. Also insofern, hohe Dividenden sagen nichts aus darüber, ob es jetzt ein gutes oder ein schlechtes Unternehmen ist, egal wie ich jetzt hohe Dividende auch mal definieren möchte.
Kommen wir zum nächsten Mythos, Mythos Nummer 5. Und da gehen wir ein bisschen in die Thematik Entnahmestrategien generell rein. Und dieser Mythos besagt, Dividenden sind Anteilsverkäufen in der Regel, zum Beispiel in der Entnahmephase, vorzuziehen.
Nein, das ist eine Frage des persönlichen Geschmacks. Ja, der eine möchte halt die Dividende überwiesen bekommen, der nächste möchte es selber machen und dabei vielleicht auch entscheiden, wo er gerade Geld nimmt. Das muss jeder für sich entscheiden. Das ist ähnlich so wie dieser Mythos, dass man als junger Mensch nicht in Dividendenaktien investieren sollte, sondern erst als älterer Mensch. Es hängt immer davon ab, wie man es definiert. Was ist denn dann eine Dividendenaktie und was nicht? Insofern, da hat man als Anleger alle Möglichkeiten, einfach nur, dass eine Buchung anders läuft, nämlich dass man sie nicht selber veranlassen muss, sondern dass das Unternehmen automatisch zahlt, ist meiner Ansicht nach kein ausreichendes Argument zu sagen, jetzt eine bestimmte Dividendenstrategie oder generell eine bestimmte Investmentstrategie zu verfolgen.
Ja, ich denke, was wichtig hier zu betonen ist, rein mathematisch ist es natürlich kein Unterschied, ob ich jetzt eine Dividende erhalte in Summe X oder einen Anteilsverkauf zum Beispiel aus einem thesaurierenden ETF. Da ist manchmal ein bisschen ein Denkfehler bei einigen Leuten, die dann meinen, dass das irgendwie zu bevorzugen wäre, wenn man halt Dividenden kassiert, anstatt Anteile zu verkaufen.
Geldanlage ist ja keine Mathematik, sondern es geht ja bei Geldanlage sehr stark auch darum, dass man sich damit wohlfühlt und das Wellbeing darf halt nicht zu allzu großen Nachteilen bei der Rendite führen. Und insofern ist wirklich entscheidend, was man selber möchte, womit man sich wohlfühlt. Und wenn wir jetzt rein die Frage, die ja letztendlich dann darauf hinausläuft, ausschüttender oder thesaurierender Ansatz innerhalb des Portfolios oder dann auch innerhalb eines ETFs, dann ist es wirklich die Frage der persönlichen Präferenz, insbesondere wenn man einmal in dem Stadium ist, dass es um die Entnahme geht, ist ja dann auch die steuerliche Seite inzwischen in Deutschland weitgehend so geregelt, dass es keine klaren Präferenzen mehr geben muss für thesaurierend oder ausschüttend.
Stichwort Vorabpauschale wäre hier natürlich zu nennen. Kommen wir zu den letzten beiden Mythen. Mythos Nummer 6. Dividendenaktien bieten stabiles Einkommen, unabhängig davon, was die Kurse machen.
Ja, inwieweit das Einkommen stabil ist, das muss man dann sehen. Das hängt sehr entscheidend davon ab, welche Aktien man sich ausgesucht hat. Wenn das jetzt dann nur Zykliker sind, wird man da erhebliche Schwankungen haben. Aber wenn man jetzt beispielsweise ein MSCI World oder ein S&P 500 sich anguckt, also ein breit diversifiziertes Portfolio, dann kann man sagen, tendenziell über die Zeit steigen die Ausschüttungen und zwar ja weitgehend unabhängig davon, was die Kurse an den Börsen machen. Da ist dieser Einnahmestrom in der Tat wesentlich stetiger als die Kursverläufe. Also beim S&P 500 haben wir beispielsweise 2008, was die Dividenden angeht, und 2009 mal so ein kleines Loch gesehen. Das war aber weniger als 10% Rückgang, während wir bei den Kursen ja eine Halbierung hatten. Und insofern kann man sagen, ja, der Einnahmestrom aus Dividenden eines breit diversifizierten Portfolios ist definitiv deutlich konstanter als die Kursentwicklung an den Aktienmärkten.
Ein letzter Mythos fehlt noch und da kommen wir zum Thema Inflation. Die scheint ja, naja, zumindest besser bekämpft worden zu sein, als es letztes Jahr noch der Fall war. Also es scheint ein bisschen im Griff zu sein, aber noch nicht so ganz. Und da besagt der siebte Mythos, Dividendenaktien bieten einen effektiven Schutz vor Inflation.
Sie bieten einen visiblen Schutz vor Inflation. Ich würde allerdings das nicht auf die Dividende reduzieren, sondern im Wesentlichen darauf, dass wir es mit Aktien zu tun haben. Das ist ja mal die Essenz des Ganzen. Und wenn ich Unternehmen habe, die in der Lage sind, bestehende inflationäre Tendenzen etwa bei ihren Inputkosten weiterzugeben an die Kunden, die also ausreichende Preismacht haben, dann kann ich mit Aktien die Inflation zumindest teilweise ausgleichen. Und wenn es sich um Unternehmen handelt, die ausschütten, dann profitiere ich über Dividenden auch davon. Und wenn wir wieder zurückgehen zum S&P 500, wo wir ja auch eine sehr lange Historie haben, auch von Dividenden auf Indexbasis nachvollziehbar und in Indexpunkten umgerechnet, kann man sagen, dass die Dividenden stärker gestiegen sind im Zeitverlauf als die Inflation. Das heißt, ich habe real tatsächlich mein Vermögen erhalten, beziehungsweise dann nach den hochinflationären Zeiten auch steigern können. Das liegt aber jetzt nicht an den Dividenden, sondern wie gesagt im Kern an der systemischen Kraft der Unternehmen, die ich als Aktien dann im Portfolio beziehungsweise im Index habe. Die Dividenden sind nur der Faktor, den man dann am besten erkennen kann.
Damit haben wir die 7 wohl meist bekanntesten Dividendenmythen ein Stück weit enttarnt. Und die Frage an euch da draußen, habt ihr noch irgendwelche Dividendenmythen, die wir eurer Meinung nach hier absolut vergessen haben? Dann schreibt es uns mal in die Kommentare und dann schauen wir, dass wir den Christian bei Gelegenheit nochmal einladen und uns die weiteren Dividendenmythen anschauen. Und ganz wichtig natürlich für euch alle da draußen, egal ob ausschüttender oder thesaurierender ETF oder Dividenden-ETF oder ein ganz normaler ETF, Dividenden, davon profitieren wir ja auch alle, egal ob die jetzt direkt ausgeschüttet werden oder im Fonds einbehalten werden. Von daher muss man auch keinen Glaubenskrieg draus machen.
Genauso sehe ich das auch. Und wenn ich die Frage kriege, was ist denn der naheliegendste Dividenden-ETF, dann sage ich immer, naja, nimm dir doch einen ausschüttenden MSCI World. Auch da hast du aktuell 2% Dividendenrendite und diese Dividendenrendite wird bezogen auf deinen Einstandskurs über die Zeit dynamisch steigen.
So sieht's aus. Vielen Dank, lieber Christian, und bis bald.
Tschüss, vielen Dank.
Und dir vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du in Zukunft kein Update mehr verpassen willst und dir der Podcast gefallen hat, lass uns doch gerne ein Abo da. Und wir freuen uns natürlich auch über eine gute Bewertung auf Spotify, Apple Podcast oder in der Podcast-App deiner Wahl. Vielen Dank an Susanne für die Redaktion und Johannes für die Post. Du hörst Just ETF, den Podcast, diesmal mit mir, nächstes Mal versprochen wieder mit Susanne. Und dir viel Erfolg beim Anlegen. Bis zum nächsten Mal.